Atibeo,
der Wissenschaftspodcast der Hochschule Fresenius. Herzlich willkommen zu Atibeo, dem Wissenschaftspodcast der Hochschule Fresenius. Die Corona-Krise hat uns nach wie vor fest im Griff. Aber die Auswirkungen der Krise, insbesondere auf Unternehmen, sind im Moment noch unabsehbar. Doch um sie abzufedern, muss es irgendwann eine neue Perspektive geben. Gleichzeitig wird eine Rückkehr zu einem Leben wie vor der Krise so schnell nicht möglich sein. Doch wie wird der Zustand des New Normal aussehen, wie es Gesundheitsminister Jens Spahn neulich in einer US-Fernsehsendung genannt hat? Letztendlich kann man an dieser Stelle nur spekulieren. Der bekannte Zukunftsforscher Matthias Hawkes prophezeite jüngst in einem Interview, dass die Welt nach Corona eine bessere werden könne und sieht für den Einzelnen und die Gesellschaft die Chance zur Regnose, also Selbstveränderung. Gerade für die Wirtschaft könne Corona das Bereinigen von Strukturen und Gewohnheiten bedeuten, zugleich aber auch eine Chance darstellen, etwas gänzlich Neues zu schaffen. Heute wagen wir einen Blick in die Zukunft und beschäftigen uns mit der Frage, was nach der Corona-Krise bleiben könnte, welche Werte wichtig sind und welche neue Rolle Unternehmen einnehmen sollten. Dazu haben wir Professor Dr. Hendrik Müller, Wirtschaftsethiker und Professor an der Hochschule Fresenius in Hamburg, als Gesprächspartner eingeladen. Ja, herzlich willkommen, Herr Müller. Am Anfang haben wir immer eine Rubrik, die nennt sich Forscher gefragt. Wir stellen drei kurze Fragen und bitten um drei kurze Antworten. Die erste Frage lautet, was hilft Ihnen, diese Krise zu meistern?
Vielen Dank für die Vorstellung, liebe Frau Hahn. Und durch die Krise helfen mir zwei Dinge. Zum einen die Erkenntnis, dass Krisen zum menschlichen Dasein einfach dazugehören und dass Menschen schon immer Krisen auch überwunden haben. Und zum anderen auch die tägliche Erfahrung des neuen Arbeitens, die ich hier mit meiner Frau gemeinsam im Homeoffice habe. Und diese ganz neue Arbeitskultur, die sich für uns beide daraus ergeben hat, die hilft mir eigentlich sehr gut, über diese Zeit zu kommen.
Gibt es Aktionen von Unternehmen, die Sie überrascht haben? Und wenn ja, welche und warum?
Mich haben vor allen Dingen solche Aktionen von Unternehmen überrascht, die relativ schnell reagiert haben auf die Corona-Krise. Ich nenne es die Textilkrise, wo viele Hersteller ihre Produktion auf einmal komplett umgestellt haben, um die Mangelware Masken herzustellen. Oder auch Unternehmen aus der Gastronomie, die sehr schnell Gutscheine herausgegeben haben, die auf Lieferservice umgestellt haben. Das hat mich schon sehr beeindruckt, wie schnell dort auch ein Wandel möglich war.
Was glauben Sie, sollten wir aus der Krise lernen? Was ist Ihre ganz persönliche Meinung dazu?
Ich glaube, wir sollten aus der Krise zwei Dinge lernen. Zum einen, wie ich das schon erwähnt habe, eine Krise bedeutet nicht das Ende der Welt, bedeutet auch nicht das Ende der Wirtschaft. Muss ja auch dazu sagen, wir haben jetzt keinen Weltkrieg, der uns quasi wie 1945 auf eine Stunde Null zurückgeworfen hat, sondern wir haben natürlich auch wirtschaftliche Warnsignale, die auf eine Rezession hindeuten. Aber ich glaube, wir sind auch gerade als Bundesrepublik Deutschland fähig genug, den Spieß hier wieder umzukehren. Und viele Experten sehen ja auch schon spätestens für das nächste Jahr, dass dort ein Aufschwung dann erfolgen wird. Das ist etwas, was ich auf jeden Fall als Lerneffekt sehen würde aus dieser Krise. Und zum anderen plädiere ich dafür, die Erfahrungen, die wir auch in der Krise machen, weiterzuführen.
Ja, vielen lieben Dank. Dann sind wir auch schon im Thema drin. Die Corona-Krise zeigt uns ja, welche Werte besonders wichtig sind, wie zum Beispiel Rücksicht und Solidarität. Das sind ja Werte, die gab es schon vorher. Warum sind diese Werte wichtig für unsere Gesellschaft und haben wir sie vielleicht vor der Corona-Krise vernachlässigt?
Man muss sich erstmal klar machen, was sind eigentlich Werte? Unter Werten versteht man spezifische Erstrebenswerte und aus Sicht der Ethik eben für gut befundene Wesensmerkmale. Das können Wesensmerkmale von Personen oder eben auch von Gesellschaften sein. Und natürlich sind diese Wesensmerkmale schon immer da gewesen. Auch vor Corona gab es Werte wie Rücksichtnahme, wie Solidarität. Ich glaube aber, dass wir in einer Welt gelebt haben vor Corona, in der diese Werte vielleicht nicht mehr die herausragende Rolle gespielt haben, in der es eben auch möglich war, ohne Rücksichtnahme zum Erfolg zu kommen, in dem auch eine Einzelkämpfermentalität da war. Und natürlich kann man auf dem Wege gerade auch im wirtschaftlichen Kontext erfolgreich sein. Das ist ja genau die Schwierigkeit, die auch die Wirtschaftsethik gewissermaßen als Disziplin hat, diese beiden unterschiedlichen Welten, eine Welt, in der Rücksichtsnahme eigentlich schlecht ist, in einer Wettbewerbswirtschaft, da kann ich auf meinen Wettbewerber eigentlich keine Rücksicht nehmen, wenn der nicht so erfolgreich ist, sondern dann will ich der Erfolgreichere sein. Und die Welt der Ethik, wo eben solche Werte eine ganz herausragende Rolle spielen, zusammenzubringen. Wie gesagt, ich glaube, dass diese Werte vor Corona vielleicht nicht mehr die Bedeutung hatten, gerade im wirtschaftlichen Kontext, dass aber jetzt deutlich in der Krise geworden ist, dass wir ohne sie nicht auskommen. Rücksichtsnahme, Solidarität sind natürlich bei weitem nicht die einzigen Werte, die man hier nennen kann. Was auch immer wieder genannt wird, sind Dinge wie Transparenz und Offenheit, die auch durch die neuen Formen des digitalen Arbeitens jetzt stärker zutage treten. Also ich glaube, das ist eben ein Punkt, an dem wir festhalten sollten, den wir berücksichtigen sollten, wenn wir jetzt eben eine Welt nach Corona, wenn es die überhaupt jemals geben wird, eintreten wollen, aber in einer Welt, in der wir den Virus quasi beherrschbar gemacht haben, dann sollten wir uns klar machen, dass wir diese Werte nicht so schnell wieder ablegen, sondern dass wir sie auch in ihrer, also auch würdigen in ihrem, in ihrer Wichtigkeit, auch für den gesellschaftlichen Zusammenhalt.
Diese Werte gelten natürlich auch für Unternehmen. Da würde mich interessieren, wie können Unternehmen denn nun agieren? Einmal hinsichtlich ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, aber auch aus gesellschaftlicher Perspektive.
Ja, Werte haben auch für Unternehmen eine wichtige Funktion. Und wenn man sich mal anguckt, wie zum Beispiel die Unternehmenskultur aufgebaut ist, dann spielen dort eben Werte eine ganz wichtige Rolle. Und jedes Unternehmen hat dann auch seine ganz individuellen Werte und Wertvorstellungen, die es mit sich trägt, die es auch nach außen trägt und zeigt. Und wenn man sich mal anguckt, die Mission Statements von größeren Unternehmen, da wird man sehr schnell auch auf solche Begriffe stoßen, die ich eben schon genannt habe, aber eben auch auf andere Dinge wie Zuverlässigkeit, wie Qualitätsbewusstsein. Also alles Dinge, die natürlich dann auch aus Kundensicht wichtig sind für Produkte. Was können Unternehmen aus dieser Krise lernen? Oder was sollten sie mitnehmen? Wie können sie agieren? Ich glaube, die Corona-Krise hat vor allem gezeigt, dass Entwicklungen, die von vielen Unternehmen auf die lange Bank geschoben wurden, plötzlich rasant an Fahrt aufgenommen haben. Das Konzept New Work wird schon seit Jahren diskutiert. Das heißt, eine Neuorganisation und eine Flexibilisierung des Arbeitslebens wurde schon seit vielen, vielen Jahren eingefordert. Aber viele Unternehmen haben sich dagegen noch gesträubt. Und auf einmal sind auch diese Unternehmen durch Corona gezwungen worden, zum Beispiel ihre Mitarbeiter ins Homeoffice zu schicken, teilweise flächendeckend. Und siehe da, die Bedenken, die da waren von Unternehmensseite, dass das irgendwie nicht funktionieren könnte, dass die Mitarbeiter diesen Freiraum ausnutzen und eben nicht arbeiten, das hat sich alles nicht bewahrheitet. Das Arbeiten im Homeoffice, ich glaube, das ist eine wichtige Erkenntnis von Corona, ist tatsächlich flächendeckend möglich, auch in Abteilungen, in denen man es nicht für möglich gehalten hat. Die Frage ist nun, werden Unternehmen dieses Experiment aus der Corona-Zeit verstetigen? Man könnte sich ja vorstellen, dass das auch in der nächsten Grippewelle, wenn wir vielleicht auch einen Impfstoff haben im nächsten Jahr gegen Corona, wird die Grippe ja nicht verschwinden, werden Viren nicht verschwinden. Das heißt, auch die nächste Infektionswelle kommt, die vielleicht nicht ganz so dramatisch ist. Und in jeder Grippewelle haben wir einen hohen Krankenstand, hohe Kosten für die Unternehmen. Warum nutzt man nicht das Instrument Homeoffice stärker und sagt, wir schicken dann eben zum Beispiel abteilungsweise die Mitarbeiter ins Homeoffice und verhindern so auch eine Ansteckung innerhalb der Belegschaft? So könnte man, glaube ich, den Fehlstand sehr gut eindämmen. Und auch sonst wäre ein flexiblerer Einsatz von Homeoffice eben als Alternative zum starren Büroalltag, zur Büroorganisation, denke ich, wünschenswert. Auch zur Motivation der Mitarbeiter. Klar ist aber auch an der Stelle, nicht jeder kann im Homeoffice arbeiten. Es liegt zum einen an der mangelnden technischen Ausstattung bei vielen Unternehmen oder schlichtweg beim Charakter der Arbeitsaufgabe. Das haben wir jetzt auch gesehen, einen Arzt, eine Krankenschwester kann man eben nicht ins Homeoffice schicken. Genauso wenig den Bauarbeiter oder den Arbeiter auf einer Ölplattform. Und ein zweiter Punkt, wo sich Unternehmen schon sehr schnell verändert haben und der sich vielleicht auch erweisen wird als ein Erbe von Corona, ist die Technik. Verbunden mit dem Wechsel ins Homeoffice war auch häufig ein übereilter Einsatz von digitalen Technologien. Ich habe das selber gemerkt hier an der Hochschule. Wir haben natürlich am Anfang experimentiert mit verschiedenen Plattformen, über die wir auch die Lehre digitalisieren können, über die wir die Studierenden erreichen können. Und wir haben verschiedene Dinge ausprobiert und inzwischen klappt das, glaube ich, sehr gut. Und ich bekomme auch die Rückmeldung, dass es sehr gut funktioniert und auch angenommen wird. Diejenigen Unternehmen, die Digitalisierung bisher verschlafen haben, werden das jetzt ganz schnell und umso deutlicher merken. Gerade im Handel, denken Sie mal an die Anbieter, die jetzt eben keinen Online-Shop haben in der Corona-Zeit, während die Geschäfte geschlossen waren. Die waren natürlich eindeutig im Nachteil gegenüber solchen Händlern, die ihre Ware nicht nur stationär, sondern auch online angeboten haben. Oder auch in der Gastronomie. Wer einen Lieferservice vielleicht schon hatte, musste ihn nicht erst einführen und umstellen, seine Organisation. Aber ich komme nochmal zurück auf diese Videokonferenzsysteme, weil ich glaube, die sind ja für viele Arbeitnehmer gerade im Homeoffice ein sehr wichtiger Punkt, mit dem man eben alltäglich umgeht. Man muss sich auch klar machen, und diese Diskussion kam ja auf, gerade bei einem der Anbieter, dass diese Systeme nicht ohne Makel sind und das Stichwort Datensicherheit hier eben nur sehr unzureichend gewährt ist. Das heißt, was hier auf der Strecke geblieben ist, in der gebotenen Eile der Umsetzung, ist die gesellschaftliche Debatte. Wollen wir das eigentlich so schnell umstellen, die Arbeit auf die Digitalisierung? Wollen wir dann gewisse Schwachstellen, zum Beispiel dieser Videokonferenzsysteme, auch in Kauf nehmen? Ich glaube allerdings auch, das hat sich gerade bei der Haltung der Bevölkerung gegenüber der aktuell diskutierten Corona gezeigt, die Bereitschaft ist zunächst mal da, diese technischen Neuerungen anzunehmen. Selbst wenn am Ende das bedeutet, dass der Staat quasi unsere Bewegungsströme überwachen kann, nachvollziehen kann. Da gibt es ja auch genügend Kritiker, die sagen, wir begeben uns hier freiwillig quasi in die Hand von Staaten und staatlichen Organisationen, die uns mehr oder weniger überwachen können. An dieser Stelle ist es eben ganz wichtig, die ethischen, juristischen Sichtweisen gegeneinander abzuwägen. Wir haben natürlich das Recht auf Gesundheit und körperliche Unversehrtheit, das an dieser Stelle häufig stärker gewichtet wird als der Schutz von Freiheit und Privatsphäre. Das ist eine gesellschaftliche Debatte, die eigentlich viel stärker geführt werden müsste, die aber natürlich im Moment eher auf der politischen Ebene oder hinter verschlossenen Türen geführt wird. Gleichzeitig kann der Staat ja aktuell gar nicht den Gesundheitsschutz in dem Maße gewährleisten, wie er es müsste. Das sieht man schon bei der Debatte um die Schutzmasken, die es ja nicht in ausreichender Zahl für die Bevölkerung gibt. Deswegen komme ich nochmal auf das Beispiel zurück, was ich vorhin erwähnt habe. Viele Unternehmen aus dem Textilbereich haben sehr schnell reagiert und ihre Produktion umgestellt. Darunter sind bekannte Namen wie der schwäbische Textilproduzent Trigema, aber auch vielleicht eher unbekanntere Marken, ein Marschnapper Kaff oder das Berliner Krawattenlabel Auerbach. Die sind alle in diese Lücke reingesprungen und haben frühzeitig begonnen, Masken zu nähen. Teilweise auch als Modestatement. Natürlich gab es dann an der Stelle auch wieder Kritik. Angeblich auch wegen überzogener Preise. Also gerade Trigema wurde dann kritisiert, dass so eine Maske, ich glaube, 12 Euro pro Stück kaufen sollte. Das ist aber, glaube ich, auch der Marktpreis. Ich sehe das selber in meiner Umgebung. Also unter 7, 8 Euro bei meinem Reinigungsunternehmen bekommt man so eine Maske, glaube ich, derzeit auch gar nicht. Und ich habe noch ein tolles Beispiel hier aus Hamburg. Ein befreundeter Modedesigner, Till Hagemeyer, hat auch umgestellt, hat Masken entworfen, die er dann auch verkauft und hat diese Aktion dazu genutzt, unter dem Hashtag Zeig Respekt einmal die Akzeptanz von diesen Masken auch zu verstärken, weil diese Maske natürlich vielleicht nicht den medizinischen Schutz bietet, aber sie zeigt den Respekt, den wir anderen Menschen gegenüberbringen, weil wir sie nämlich schützen, gar nicht mal uns selber. Und zum anderen spendet Till Hagemeyer einen Teil seiner Einkünfte auch für einen guten Zweck. Also das finde ich eine ganz tolle Aktion und derzeit kann er sich auch vor Bestellung kaum retten. Man merkt also, es sind im Moment gar nicht die Luxusartikel, die Menschen benötigen, sondern Dinge des alltäglichen Bedarfs. Masken, Lebensmittel waren lange Zeit eben diskutiert und natürlich das Toilettenpapier, das warum auch immer so eine Bedeutung bekommen hat in der Krise. Und natürlich haben bestimmte Industriezweige darunter jetzt auch gelitten. Die Modeindustrie gehört ohne Zweifel zu den Branchen, die am stärksten von der Krise betroffen ist. Selbst Zalando, lange Zeit erfolgsverwöhnt als Online-Shop, strauchelt. Also denn selbst das Online-Shoppen verliert, glaube ich, an Reiz, wenn man die neuen Kleidungsstücke eben nicht vorzeigen kann, wenn man nicht rausgehen kann, sie am Arbeitsplatz oder am Abend seinen Freunden präsentieren kann. Und vielleicht ist das der Punkt, wo man auch ein generelleres Umdenken anstoßen kann. Und es ist kein geringer als Giorgio Armani, der bekannte italienische Modedesigner, hat eben auch gesagt, die Modeindustrie muss dringend entschleunigen. Er selber plant, seine Frühjahrskollektion einfach bis Herbst in den Läden hängen zu lassen. Warum? Weil er selber zugibt, eigentlich ändert er gar nicht viel an seiner Mode, sondern im Herbst werden vielleicht dickere Stoffe verwendet und mal eine andere Knopffarbe. Aber einiges ist Irrsinn, dass man im Jahr 4 oder wie manche Anbieter ja auch gerade im Bereich Fast Fashion bis zu 12 Kollektionen auf den Markt wirft. Das entwertet nämlich auch die Arbeit von Designern. Wenn so schnell Dinge wieder unmodisch werden, wenn so viele Dinge gar nicht mehr zu erwerben sind, da bleibt eben abzuwarten, ob sich die Modeindustrie hier wirklich wandelt. Also Giorgio Armani hat diesen ständigen Wechsel von Kollektionen sogar als unmoralisch bezeichnet. Aber ich bin sehr gespannt, ob das Signal der Krise hier tatsächlich auch zu einem Umdenken führen wird.
Lässt sich die Funktion der Marktwirtschaft für eine Gesellschaft vielleicht auch hinterfragen? Brauchen wir sie noch, um es überspitzt zu formulieren?
Ich würde die Marktwirtschaft nicht in Gänze in Frage stellen. Denn gerade in der Form der sozialen Marktwirtschaft haben wir, glaube ich, hier in Deutschland eine sehr menschliche und aus Sicht der Ethik eben auch eine sehr, sehr, sehr gute und bessere Form der Marktwirtschaft als andere Staaten, die quasi dem Turbokapitalismus unterlegen sind, wo es keinen Kündigungsschutz gibt und ähnliches. Was man hier aber, glaube ich, hinterfragen muss, ist die Wachstumsorientierung, mit der wir natürlich auch seit Jahrzehnten einhergehen, mit dem auch der wirtschaftliche Erfolg verknüpft ist. Keine Frage. Nur wir sind ja generell in einem Punkt angekommen, auch vor Corona schon, wo wir gemerkt haben, Wachstum bedeutet an der Stelle auch immer auf Kosten von wem und von was. Und wenn man sich anguckt, wie die Welt eben aussieht, wir stehen am Rande einer Klimakatastrophe, die soziale Ungleichheit auf der Welt ist nicht zu begreifen, beziehungsweise diese Schere geht immer weiter auseinander zwischen Arm und Reich, dann muss man sich ja schon die Frage stellen, ist das der richtige Weg, den wir da eingeschlagen haben? Und auch hier gibt es seit Jahren Überlegungen unter dem Stichwort Gleichgewichtsökonomie oder Postwachstumsökonomie, einen anderen Weg einzuschlagen. Häufig werden diese alternativen Denkanstöße belächelt auch von Ökonomen. Ich würde sie wirklich ernst nehmen und vielleicht bietet auch hier Corona die Chance, mal drüber nachzudenken. Und ein sehr origineller Ansatz, den ich hier noch hinzufügen würde, ist das Konzept der Donut-Ökonomie. Wir alle kennen Donuts, diese Teigkringel, die wir irgendwann aus der amerikanischen Kultur übernommen haben. Und die haben eine ganz charakteristische Form eines Torus. Und Kate Raworth, eine britische Ökonomin, hat dieses Konzept eben dahingehend entworfen, dass sie sagt, wir müssen uns eigentlich innerhalb dieses Donuts bewegen, weil außerhalb des Donuts liegen die Degradierungsaspekte, wie der Klimawandel, wie ja die zunehmende Ungleichheit und ähnliche Dinge. Und wir dürfen auch den Donut nach innen nicht verlassen, also quasi nicht in das Loch des Donut fallen, weil das ist sozusagen die soziale Grenze, die wir haben. Also ihr Plädoyer ist es, die Grenzen des Planeten, die ja deutlich werden durch den Klimawandel, dass wir diese Grenzen beachten und mit unseren sozialen Vorstellungen und Wünschen, die man zum Beispiel an den Sustainable Development Goals der UN ablesen kann, zusammenbringen. Das ist quasi dann, ergibt diesen Donut. Und das Ganze ist nicht nur ein theoretisches Konzept, was ja originell erstmal daherkommt, sondern die Stadt Amsterdam hat gerade vor gerade mal 2 Wochen verkündet, dass sie dieses Konzept der Donut-Ökonomie aufgreift und wirklich in die Praxis umsetzen möchte. Und Amsterdam als Metropole möchte in den nächsten 30 Jahren dahin kommen, dass es komplett eine Kreislaufwirtschaft gibt. Das heißt, es gibt kaum noch Abfallprodukte, sondern alles das, was man quasi wegwirft, wird sofort wieder für die Neuproduktion von Dingen verwendet. Und das ist natürlich eine Vision. Im Moment noch, wie gesagt, der Zeithorizont ist relativ lang mit 30 Jahren. Aber das ist der Beleg, ja, auch eine so wichtige Metropole wie Amsterdam, kann umdenken und es ist zu wünschen, dass andere Städte diesem Beispiel folgen.
Wagen wir einen Blick in die Zeit nach Corona. Was wird sich für Unternehmen ändern? Oder kehren wir dann womöglich doch wieder zum Alten zurück?
Was kommt nach Corona? Eine ganz wichtige Frage, auf die ich auch keine konkrete Antwort habe. Vor allen Dingen, was wird sich für die Unternehmen ändern? Oder kehren wir letztlich doch wieder zum Alten zurück? Ich glaube, eine Rückkehr zum Alten wird jedenfalls so schnell nicht möglich sein. Man merkt ja gerade aktuell durch die Öffnungsdebatten oder wie Frau Merkel es genannt hat, die Orgien der Öffnungsdebatten, wollen wir natürlich sehr gern dahin wieder zurück, wo wir waren, sagen wir in den Februar 2020. Aber es wird, glaube ich, klar, so eine schnelle Rückkehr wird es nicht geben, sondern dieser Virus und die Bedrohung wird uns noch viele Monate, ja, manche sagen sogar Jahre bis ins Jahr 2022, prognostiziert die Harvard University, hier noch diese Einschränkungen begleiten. Das heißt, eine Rückkehr zum Alten wird es nicht geben. Da bin ich ziemlich überzeugt. Die Frage ist ja, wollen wir das eigentlich auch? Sondern ist es nicht an der Stelle sinnvoll zu sagen, wir machen etwas Neues? Und ich habe die Aspekte genannt, die sich in der Krise schon gezeigt haben. Der engere Zusammenhalt, der Einsatz von Homeoffice, von neuen digitalen Technologien, das funktioniert ja alles momentan ganz gut. Das kann natürlich nicht oder soll auch gar nicht das Arbeitsleben komplett umkrempeln. Natürlich will man auch wieder den Büroalltag, man möchte den kollegialen Austausch auf dem Flur, aber vielleicht nutzen wir die Chance und sagen, wir sind flexibler als vor der Krise und Unternehmen geben den Mitarbeitern auch mehr Freiräume, weil sie ihnen vertrauen können. Und da haben wir den Punkt des Vertrauens, auch ein sehr wichtiger Wert übrigens. Unternehmen können den Mitarbeitern vertrauen, dass sie zu Hause auch arbeiten, genauso gut arbeiten. Es klappt genauso gut wie im Büro, vielleicht manchmal sogar besser, weil man weniger Ablenkungen hat. Also meine Vision wäre, diese Krise wirklich produktiv zu nutzen, nicht alles wieder zurückzudrehen auf den Stand vor Corona, sondern die guten Erfahrungen weiterzutragen und natürlich die schlechten, aus den schlechten Erfahrungen zu lernen und die bei der nächsten Krise nicht wiederholen.
Ja, vielen lieben Dank für das Gespräch und die interessanten Erkenntnisse. Am Ende unseres Podcasts haben wir immer ein 30-Sekunden-Plädoyer. Experten antworten auf eine Frage in 30 Sekunden. Ihre Frage, Herr Müller, lautet: Was kann die Wirtschaft aus der Corona-Krise lernen? Bitte starten Sie jetzt.
Wenn ich Ihnen von 30 Sekunden sagen soll, was die Wirtschaft aus der Corona-Krise lernen kann, dann greife ich nochmal die Dinge auf, die ich eben schon erwähnt habe. Ich glaube, die Wirtschaft sollte positive Lehren aus dieser Krise ziehen. Natürlich ist die Wirtschaft im Moment auch stark gebeutelt und droht eben auch vielleicht in die Rezession abzusinken. Aber diesem Schicksal sollte man sich halt nicht ergeben, sondern man sollte die Chance ergreifen, jetzt neu zu starten, neue Energien zu gewinnen aus dem Wandel und dann eben im nächsten Jahr spätestens gestärkt aus dieser Krise hervorgehen.
Ja, sehr spannend. Ein schönes Schlusswort, lieber Herr Müller. Herzlichen Dank.
Ja, liebe Frau Hahn, ich bedanke mich sehr für das Gespräch und hoffe auch, dass den Hörern meine Antworten einen Anschluss gegeben haben zum Weiterdenken. Denn nur wenn wir gemeinsam über diese Dinge wie Werte, wie Ethik nachdenken, dann haben wir auch die jetzt schon von mir mehrfach beschworene Chance, aus Corona etwas zu lernen und uns insgesamt als Gesellschaft zu stärken und zu verbessern.
Ja, in diesem Sinne möchte ich mich von Ihnen verabschieden, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Vielen Dank fürs Zuhören. Bleiben Sie zuversichtlich und halten Sie durch. Bis zum nächsten Mal.
Atibeo,
der Wissenschaftspodcast der Hochschule Fresenius.